Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Mein Name ist Susanne Willhöft, Netzwerkerin mit Herz. Ich begrüße euch ganz herzlich heute wieder zu einem spannenden Interview beim Gesund-Unglücklich-Kongress. Und schon mal vorab, solltet ihr zu diesem hochspannenden Thema heute eine Frage haben, wir verlinken unseren Telegram-Kanal. Dort könnt ihr natürlich alle Fragen zu unserem Interview heute mit der liebe Kirsten Knuffmann stellen und natürlich den Kontakt auch aufnehmen, wenn ihr es nicht schon auf anderem Wege macht. Aber jetzt zu dir, liebe Kirsten, ganz, ganz, ganz herzlich willkommen und ich bin gespannt über heute dein Thema und natürlich auch deine Firma. Das ist die Firma Pure Raw. Ja, da gehen wir gleich drauf ein, was du machst, was du mitbringst, wie du da hingekommen bist. Wir gehen heute mal so ein bisschen in die Tiefe und da sind wir schon eigentlich beim Thema. Wir tauchen jetzt mal ab in die Welt der Algen. Herzlich willkommen, meine Liebe.
Ja, danke schön erstmal auch für die Einladung und hoffentlich ganz viele Eindrücke, die ich heute ein bisschen geben darf, von was, wo man schon mal von gehört hat, aber was man nie so richtig wahrscheinlich zuordnen konnte, wo einem die Berührungspunkte fehlen, was aber unglaublich viel Mehrwert für das eigene Wohlbefinden, für die Gesundheit und auch für die Kulinarik gibt im Thema Algen.
Thema Algen, genau. Und das ist ja, da gehen ja schon Welten auseinander. Also ich bin tatsächlich auch noch mit einer sehr negativ behafteten Sicht auf die Alge, weil meine Mama hat mich als Kind immer mit Algen beworfen. Das war für mich immer ganz furchtbar. Aber viele Menschen, du hast es gerade auch in unserem Vorgespräch gesagt, sind einfach auch entweder schlecht informiert oder aber halt eben haben sie auch so ein paar Programmierungen. Und wir gehen mal einfach zu diesem Thema ganz langsam hinein. Erstmal wollen wir natürlich wissen, wer bist du? Wie bist du dahin gekommen, was du jetzt tust? Du hast einen spannenden beruflichen Werdegang, wo ich gedacht habe, ja, der Bezug ist wirklich ganz, ganz, ganz weit weg, oberflächlich betrachtet. Aber ich glaube, wenn du uns so ein bisschen mitnimmst, wie bist du dahin gekommen, was du heute tust?
Okay, ich hole jetzt mal ganz weit aus. Also, das fing an, dass ich aufgewachsen bin in einem kleinen Dorf in der Nähe von Köln und meine Großeltern auch einen Bauernhof hatten, wo wir Land- und Viehwirtschaft hatten. Und von dem war das für mich auch ganz selbstverständlich, welche Wertschätzung und auch welche Arbeit eigentlich hinter Lebensmitteln stecken. Und aufgrund der Tiere, die wir dort hatten, die wurden auch selber geschlachtet. Das heißt, im Vergleich zu dem, was jetzt in der Wirtschaft los ist, ging es denen unglaublich gut. Und für mich war aber klar, die Tiere, die wir da hatten, möchte ich nicht essen. Aber die Tiere im Supermarkt, denen ging es nicht besser. Und deswegen habe ich einfach damals aufgehört, Fleisch zu essen und mich dann auch in die komplett pflanzliche Richtung bewegt. Ich habe aber auch schon immer viel Sport gemacht. Und da war es für mich einfach wichtig, auch dass meine Performance, meine Regeneration, mein Körpergefühl einfach wichtig sind und auch unterstützt werden wollen. Und das geht natürlich mit Ernährung wirklich gut. Also Sport ist eine Sache, aber die Ernährung, die die Nährstoffe liefert, ist halt die andere. Und wenn man erzählt, man ernährt sich vegetarisch oder vegan, dann wissen auf einmal ganz viele aus dem Umfeld auf eben alles besser. Und habe ich gesagt, nein, das, was für mich wichtig ist, gerade eben auch kritische Nährstoffe, da möchte ich selber auch informiert sein. Und dann habe ich aber als erstes eine Ausbildung im Immobilienbereich gemacht. So, das war für mich einfach und für meinen Papa, das Kind hat was in der Tasche, dem geht's gut, was Solides.
Genau, was Solides, genau.
Und für mich war es gut, weil ich gesagt habe, ich kann damit auf der ganzen Welt arbeiten. Also egal, wo ich bin, überall muss gewohnt werden. Und habe dann aber nebenbei auch eine Ausbildung im Sportbereich gemacht, sodass ich auch schon seit jetzt 24 Jahre Sport unterrichte, aber immer nur nebenberuflich das Ganze. Und habe aber auch Fotografie im Abendstudium angefangen. Und das war in Köln. Dann bin ich irgendwann nach Barcelona gegangen, weil ich gesagt habe, ich möchte das Ganze in Vollzeit machen. Von Barcelona bin ich dann nach München gezogen. Nach dem Studium habe ich mich dort selbstständig gemacht, habe mein Portfolio aufgebaut, bin dann nach New York gegangen und dann nach Los Angeles, weil ich gesagt habe, ich möchte mein Portfolio erweitern, ich möchte international arbeiten und war dann da im Bereich Mode, Beauty und Celebrity unterwegs, also die ganzen Stars und Sternchen. Und da war das Thema Ernährung eigentlich immer präsent. Also für mich war es immer wichtig und dort war es halt auch die Leute, die im Rampenlicht stehen und natürlich auch einen enormen Druck haben, die wollen trotzdem gut aussehen. Ja? Die wollen trotzdem performen, auch Sportler, die müssen natürlich auch Leistung bringen. Und In Amerika war es auch so, dass in jedem großen Bio-Supermarkt auch die Rohkost zum Beispiel vertreten war, aber dann auch schon fertig zubereitet, weil es ist halt keiner in Amerika, was er selber zubereitet hat. Die meisten, also wenig, wird selber gekocht. Die meisten kaufen sich das, weil es einfach tatsächlich günstiger ist auch. Und das war für mich so ein Augenöffner, wo ich gesagt habe, ich ernähre mich immer schon auch bewusst. Aber habe hier nochmal festgestellt, nachdem ich mich dort rohköstlich ernährt habe, hatte ich eigentlich nochmal so einen richtigen Energieschub, so einen Leistungsschub, wo ich dachte, wow, also das ist ja phänomenal, das möchte ich für mich weiter behalten. Und als ich dann in Deutschland wieder war, gab es das auf einmal nicht. Also nicht, dass ich es vorher vermisst hätte, weil ich wusste ja gar nicht, dass es gab. Und natürlich habe ich auch immer Salate oder Sachen roh gegessen, aber halt nicht mit diesem Augenmerk, mit dem Fokus. Und dann habe ich damals gesagt, die Produkte, die ich für mich in der Qualität haben möchte, besorge ich mir jetzt. Und wie es dann so ist, spricht man natürlich in seinem Umfeld auch. Und dann kamen ganz viele Fragen, so sag mal, Kirstin, das ist ja schon so ein bisschen freaky, was du da machst. Und wieso, weshalb, warum machst du das? Und nachdem ich da dann irgendwie doch eine gewisse Begeisterung an den Tag gelegt habe, hieß es dann, das ist ja toll, kann ich das auch bei dir kaufen? Und dann hatte ich halt einen Webshop draus gemacht, habe eine eigene Marke gegründet, habe das dann auch vertrieben, war auf Messen und dann ging das Ganze weiter. Also das heißt, da kam immer mehr Interesse von außen, sodass ich dann 2012, also 2010 habe ich die Marke Pure gegründet. 2012 bin ich dann nach Sachsen-Anhalt gezogen, weil ich da eine Möglichkeit hatte, ja, meine Firma weiter auszubauen, weil vorher war ich dann nochmal zu meinen Eltern zurückgezogen und das war schwierig im Elternhaus, Leute einzustellen und alles so ein bisschen familienfrei zu machen, was auch wichtig war, weil natürlich auf einmal alle eingebunden waren und halt immer mehr und um das Ganze zu trennen, habe ich das dann ein bisschen auseinandergezogen. Und genau, seit Ende 2012 bin ich jetzt in Sachsen-Anhalt und habe dann hier die Firma weiter ausgebaut, sodass es jetzt 7 festangestellte Mitarbeiter hier sind und wir natürlich immer noch die Mission haben, auch einfach hochwertige Lebensmittel. Und ein Schwerpunkt ist eben Alge bei mir, aber eben auch andere Produkte wie Vitalpilze, Kakao, Ayurveda, also generell klassisch, was man so unter Powerfoods oder Superfoods versteht. Und ich hatte am Anfang so um die, ja, ein Dutzend bis so 15 Produkte. Mittlerweile sind es um die 200. Dazu ist dann mein erstes Buch gekommen, was 2014 rauskam. Da ging es um das Thema Rohkost, wie ich das verwende, weil da war die Fragestellung, ich Kissing, was mache ich denn mit den ganzen Produkten? Und dann habe ich daraufhin die Rezepte zurechtgesammelt und auch geguckt, also selber kreiert und geguckt, dass ich es erkläre, warum das so ist. 2016 habe ich dann mit meinem Mann zusammen das Buch Algen, das gesunde Gemüse aus dem Meer im Kosmos Verlag veröffentlicht, weil wir beide so Algenfreaks sind. Er baut die auch an, also wir haben uns auch über die Algen kennengelernt und haben dann eben das Buch geschrieben, haben da die Goldmedaille von der GAD, also von der Gastronomischen Akademie Deutschland, für bekommen, was so wie so ein Ritterschlag war. Weil wir haben damals beide nicht damit gerechnet, dass man mit so einem doch freakigen oder nischigen Thema einfach doch so viel Begeisterungsstimmen auslöst. Und dann haben wir ganz viel in diesem Bereich gemacht, Vorträge, Workshops, Publikationen, wissenschaftliche, aber auch populärwissenschaftliche Publikationen, haben jetzt ganz aktuell zwei Sachen. Einmal unser ganz neues Buch, Gesund mit Algen, wo wir wirklich den Fokus auf Gesundheit, auf Wirkstoffe auch gesetzt haben, dass wir wissenschaftlich fundierte Forschungsergebnisse auch so kommuniziert haben, dass man sie versteht, weil da ist so eine Riesenlücke. Es gibt ganz viele tolle Ergebnisse, die versteht aber kein Mensch. Und wir haben halt gesagt, wir möchten das einfach so aufarbeiten, dass man es auch, dass man weiß, warum die einfach so toll sind, die Algen. Und wir haben das erste Mal jetzt gerade den Algensommelier mit der IHK, also als zertifizierten Lehrgang angeboten. Und da gibt es jetzt auch weltweit die ersten Algensommeliers, die den Markt jetzt erobern dürfen.
Da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein. Ich würde einfach mal unsere Zuschauer mitnehmen, denn also Algen kennt man seit vielen Jahren schon. Ja, also ich meine, den Klassiker müssen wir ja beide, glaube ich, müssen wir hier erwähnen, das ist Chlorella und Spirulina. Aber wenn man sich damit so ein bisschen näher beschäftigt, und das tun wir jetzt mal, es gibt so viele unterschiedliche Sichtweisen. Du hast es vorhin im Vorgespräch so schön gesagt. Es gibt viel Halbwissen, es gibt viel Nachgeplapper, ja, und ganz, wie du es schon gesagt hast, es ist ja nicht nur einfach also daher kennen die meisten das ja auch, ne, aus der Entgiftung. Das ist so ein Thema im therapeutischen Bereich, im heiltherapeutischen Bereich ist das ja ganz groß auch angesagt, aber das ist ja noch viel mehr. Und wir reden über wie viele Algen, die es gibt?
Na, mindestens 47.000 und es wird geschätzt, dass es noch 100 Mal mehr gibt. Mittlerweile ist die Zahl aber auch schon wieder nach oben revidiert worden. Also das heißt, wir fangen gerade erst mal an. Also zum einen die Frage, warum beschäftigen wir uns überhaupt mit Algen, hat sich
Ja.
damals in den 50er Jahren erstmalig global gestellt, weil wir über viele Herausforderungen gestolpert sind. Wir werden immer mehr Menschen. Das heißt, die landwirtschaftliche Nutzfläche ist ausgereizt und pro Kopf steht immer weniger Nutzfläche zur Verfügung. Das heißt, das Obst, Gemüse oder Getreide, was angebaut wird, zum einen haben die Bauern mit Umweltbedingungen immer mehr zu kämpfen, dass sie also Klimaveränderungen ergeben, Klimaextreme auch. Zum anderen haben wir die Problematik, dass das Gemüse oder auch das Getreide immer größer gezüchtet wird, damit wir die Leute satt bekommen. Aber die Nährstoffe, die verteilen sich halt nur auf die Größe. Das heißt, die bleiben nicht drin. Die Böden sind ausgelaugt. Und hier hat man dann drei verschiedene Dinge in den Fokus gerückt, auch laut Nestlé-Zukunftsstudie. Das sind Insekten, In-vitro-Fleisch und Algen. Das heißt, man hat ja, Insekten mittlerweile auch schon nicht mehr so nachhaltig gerechnet, außerdem Akzeptanz. Und da habe ich auch andere Kontaminanten, die einfach schwierig sind im praktischen Handling. Das In-vitro-Fleisch ist Cultured Meat, neumodisch genannt. Da frage ich mich auch, die Zellen, die halt schnell wachsen, die will man eigentlich nicht in seinem Körper haben und hier isst man sie. Also es ist auch ein komplettes neues Lebensmittel. Und die Algen wurden halt immer schon da gegessen, wo sie verfügbar waren. Und über diese Kelp-Highway-Hypothese sind sie sogar vom Meer gesammelt worden. Das heißt, die Besiedlung fand erst an den Küsten, wo Essen auch verfügbar war, eben auch in Form von Algen, Meeresfrüchten, Fischen und so weiter. Und die wurden dann einfach getrocknet, weil es ja einfach ist, und ins Landesinnere mitgenommen, sodass es halt hier auch als Heilmittel auch eingesetzt wurde, weil sie einfach so reich an Nährstoffen sind. Das heißt, Algen wachsen 10 bis 30 Mal schneller als Landpflanzen und sie sind auf Fläche kultivierbar, die für die Landwirtschaft eben nicht zur Verfügung stehen. Heißt, wenn wir auf die Erde schauen, sind über 70% der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt. Ja, und das gibt einfach ganz viel Spielraum, um mal drüber nachzudenken, ob wir das nicht eigentlich nutzen könnten und auch sollten. Und das heißt, man hat in den 50er Jahren angefangen, Algen nicht nur dort zu ernten, wo sie natürlicherweise vorgekommen sind, sondern eben auch anzubauen, um einfach dieses Bevölkerungswachstum damit versorgen zu können. Und wenn wir dann noch weiterschauen, sind Algen tatsächlich Primärproduzenten, gerade auch von kritischen Nährstoffen. Das heißt, wir haben Mangelernährung nicht nur in Entwicklungsländern, sondern tatsächlich auch bei uns vor Ort. Das sieht bloß anders aus. Aber das ist auch kein Geheimnis. Und wenn man in die Presse schaut, wird man da auch ganz viel zu finden. Und wenn man jetzt schaut, dass man Kalzium, Eisen, Jod, Vitamin B12 einfach mal nimmt und schaut, dass hier Algen, je nach Alge eben, aber diese Inhaltsstoffe enthalten können und das auch in rauen Mengen. Und dass man dann schaut, dass man eben diesen kulinarischen Aspekt noch mitbedient. Also das heißt, man nimmt jetzt nicht Algen nur, damit sie irgendwie gesund sind und man muss sie sich reinwürgen, sondern die schmecken halt auch wirklich ganz unterschiedlich. Also ähnlich wie man vor das Obst- und Gemüseregal tritt, so ist bei Algen auch der Geschmack. Manche schmecken noch gar nichts. Also die Kalziumalge zum Beispiel, die ist sehr reich an Mineralien, enthält ein bisschen Jod, also Kalzium, Magnesium und über 80 verschiedene andere Mineralien, die schmecken noch nichts. Das ist ein ganz feines weißes Pulver. Die kann ich einfach überall mit reingeben, ob es in Kaffee, Tee, Wasser, ins Joghurt, in Müsli, wo auch immer ist. Dann habe ich auch Ulva, also der Meersalat, der ist so ein bisschen ja, wie so ein feiner Salat, also sehr dezent, also eine klassische Einsteigeralge. Die Nori, die wir vom Sushi kennen, was so ein bisschen würzig ist. Die Wakame, die schon kräftiger im Geschmack ist, vom Wakame-Salat. Ich kann mir eine Dashi-Brühe aus der Kombu machen, habe da Umami mit drin, kann Salz reduzieren. Die Dulse, wenn die angebraten ist, schmeckt ein bisschen speckig. Die Chlorella und Spirulina schmecken so ein bisschen heuartig. Die Spirulina eher noch so wie ein bisschen Getreidebrühe, sage ich schon, Gemüsebrühe. Also ganz, ganz unterschiedlich. Und dann kommt natürlich noch der Qualitätsfaktor dazu. Und der ist bei Algen halt extrem entscheidend. Das heißt, wenn wir schauen, wie werden Algen überhaupt klassifiziert, haben wir mehrere Möglichkeiten. Also zum einen nach Farben zu sortieren, zu sagen, wir haben Rotalgen, Grünalgen, Blaualgen, Goldalgen etc. Also ganz, ganz viele verschiedene Farben. Und wir haben die Algen nach Größe sortiert in Mikroalgen, also die mikroskopisch kleinen, die wir nur unter dem Mikroskop erkennen, weil zum Beispiel die Chlorella, die einzelne Chlorella nur so groß ist wie ein rotes Blutkörperchen. Oder die Spirulina ist auch ganz klassisch als Mikroalge. Das sind so die beiden bekanntesten Vertreter. Und dann kann man halt keine Pauschalaussage zum Thema Alge treffen. Also wir können jetzt nicht sagen, ja, Algen sind pauschal immer gut oder immer schlecht. Das gibt es halt nicht, weil wir haben bei den Algen, ähnlich wie bei Pilzen, halt einfach auch, dass wir sagen, es gibt natürlich toxische Algen, wie die Blaualge im Teich. Ja, wenn da Badeverbot ist und die Hunde da nicht draus trinken sollen, das hat einen Grund. Die haben eben Toxine, Gifte drin. Es gibt aber auch die Speisealgen, also Speisepilze, die man nehmen kann, die einem einfach einen enormen Mehrwert bieten, seitens der Inhaltsstoffe und auch vom Geschmack. Aber auch hier zählt die Qualität, weil Algen immer wie so ein Schwamm funktionieren. Das heißt, die akkumulieren, die nehmen immer alles auf, was sie finden. Ob das gut oder schlecht ist, interessiert die Alge erstmal nicht. Die reichern das an. Und deswegen, es gibt halt viele Algen am Markt, aber man muss, wenn man Algen probieren möchte, und das sollte man auf jeden Fall tun, immer auch gucken, welche Qualität ist es denn. Gerade Schwermetalle zum Beispiel ist eine der, ja, der Hauptkontaminationen, die eben dort auftreten. Und dann können wir eben schauen, dass wir halt Beispiele haben, wie wenn wir Omega-3 klassischerweise ja damals aus der, ja, aus der Erziehung als Omega-3-Quelle für Lachs hatten, haben sich auch hier die Anbaumethoden in Anführungsstrichen so verändert, dass der Lachs mittlerweile nur noch 50% Omega-3 hatte, jetzt hat, wie er noch vor 5 Jahren hatte. Also auch hier dramatische Änderungen. Also das heißt, ich müsste jetzt schon doppelt so viel Lachs essen. Auf der anderen Seite die natürliche Farbe vom Lachs, dieses Lachsfarbene, was auch der Flamingo, was den so schön rot färbt, das kommt durch die Hämatokokkusalge und das ist das Astaxanthin, also auch ein ganz starkes Antioxidant, was super ist, also für uns, für Regeneration, für dass wir ein frisches Aussehen haben, Faltentiefe reduzieren. Also alles, was gesund für uns ist, macht uns natürlich auch einfach stark. Und der Lachs in der Aquakultur bekommt einfach keinen Hämatokokkus mehr zugefüttert, weil er kriegt das ja sonst über die Nahrungskette. Sondern der bekommt einfach einen Farbstoff aus der Industrie dazu gefüttert. Das heißt, auch hier ist kein Mehrwert mehr drin. Und wir wissen, dass wir in Europa einen Jodmangel haben. Das heißt, die Meeresalgen sind sehr reich an Jod. Teilweise, also die braunen Algen haben am meisten Jod und dann kommen natürlich die Rotalgen und die Grünalgen. Dann nimmt dann das Jod auch ab. Chlorella und Spirulina sind übrigens keine Quelle für Jod. Zumindest keine geeignete, weil einfach das Süßwasseralgen, da ist nichts drin, was uns jetzt, was jodrelevant wäre. Aber wenn wir die marinen Algen nehmen, dann haben wir hier teilweise, dass wir beim Kombo über so ein kleinen Fingernagel großes Stück unseren Jodbedarf pro Tag schon decken können. Und das ist extrem wichtig, weil wir wissen, dass 50 bis 60% der Kinder einen Jodmangel haben, laut aktueller RKI-Studie. Und Jod ist für die Gehirnentwicklung, für die kognitiven Leistungen enorm wichtig. Das heißt, ohne das schöpfen unsere Kinder halt gar nicht das Potenzial aus, was sie haben könnten, weil Kinder natürlich ganz viele Nährstoffe brauchen, weil sie halt einfach so schnell wachsen und sich so schnell entwickeln. Und deswegen kriegen wir auch mittlerweile, auch Erwachsene und auch gerade Frauen, diese ganzen Stoffwechselproblematiken, auch Schilddrüsenproblematik ist ja nichts anderes als eine Stoffwechselproblematik, weil wir im Jodmangel sind. Ich dachte, jetzt wissen wir das, der Staat weiß das auch. Und jetzt wird Jod entweder über jodiertes Speisesalz hinzugefügt, was halt vergleichbar ist, wie ich esse Vitamin C nur noch als Ascorbinsäure, also als Pulverchen, oder ich esse halt vollwertiges in komplexen Lebensmitteln, weil da einfach noch ganz andere Synergieeffekte stattfinden. Oder was auch gemacht wird, ist, dass das den Kühen zugefüttert wird, damit es nachher in der Milch drin ist, weil davon ausgegangen wird, wir decken unseren Jodbedarf über den Milchkonsum. Der Milchkonsum geht berechtigterweise auch zurück, aber trotzdem brauchen wir einfach unsere Jodquellen, damit unser Stoffwechsel und unsere Gesundheit so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Und das haben einfach viele bei Algen also ein bisschen als rotes Tuch vor Augen, weil natürlich die Presse auch immer vor wa Algen warnt, weil zu viel Jod suggeriert wird. Also tatsächlich ist es aber eher so, wenn man jetzt einen gesunden, also wenn man gesund ist und keine gesundheitliche Vorbelastung hat, dann sollte man tendenziell eher Angst haben vor einem zu niedrigen als vor einem zu hohen Jodkonsum. Ja, weil wenn wir jetzt aus dem Jodmangel rauskommen, ist es klar, dass wir nicht auf einmal einsteigen mit so einem riesen Jodanteil pro Tag, sondern dass wir uns dort langsam rantasten, sodass unser Körper sich überhaupt erstmal wieder an Jod gewöhnen kann. Das ist ein Gewöhnungseffekt, der passiert. Und dann kann man auch die Jodmenge pro Tag eben auch steigern. Und das ist dann auch unbedenklich.
Also, meine Frage war ursprünglich eigentlich gedacht, welches Potenzial steckt hinter den Algen? Da hast du jetzt schon mal ganz, ganz, ganz viel erzählt. Und es ist, ich finde es wirklich sehr spannend. Ich glaube, unsere Zuschauer sind, glaube ich, jetzt an dieser Stelle auch schon sehr erstaunt, wenn sie es noch nicht schon wissen, was eigentlich hinter, ich sage jetzt mal, nur einem Bereich der Naturnahrung auch tatsächlich steckt. Du bist da ganz, ganz, ganz tief drin. Deswegen nennt man dich ja auch die Algenpionierin, weil du dich da wirklich sehr eingearbeitet hast. Jetzt ist ja natürlich die Frage, wenn wir jetzt mal wirklich den Anfänger nehmen. Der Anfänger, der sagt, warum oder an welcher Stelle brauche ich jetzt eigentlich welche Alge? Wir denken ja immer so ein bisschen, ne, katalogisiert, für welchen Part brauche ich jetzt was? Was würdest du denn unseren Zuschauern erstmal als Einstieg raten? Vielleicht erstmal einen Kurs zu machen und sich damit zu beschäftigen, ein Buch zu kaufen, ist das eine, natürlich von dir. Aber was gibt es da für Empfehlungen von deiner Seite aus?
Also ich kann ja mal mit meiner Routine anfangen, was ich täglich mache. Und das bekommen nicht nur ich, sondern das bekommen meine Eltern und meine Kinder. Die Große ist 10, die Kleine wird jetzt bald 4. Das heißt, auch in der Schwangerschaft habe ich mich damit versorgt, dass man halt hier auch gucken muss, dass der Körper versorgt ist, gut versorgt ist. Und das streckt sich über alle Lebenslagen hin. Das heißt, morgens starte ich mit der Chlorella. Weil da habe ich dann zum Beispiel die chlorophyllreichste Pflanze. Ich habe Eisen drin, ich habe Lutein, was für die Augengesundheit gut ist. Ich habe Spermidin drin, was jetzt mittlerweile auch in klinischen Studien ganz oft auch auftaucht, weil es eben die ganzen neurodegenerativen Krankheiten auch mindern oder reduzieren kann oder präventiv eben auch gearbeitet wird. Und ich habe Vitamin B12 drin. Und das ist halt auch extrem wichtig, weil das in Europa einer der höchsten, einer der niedrigsten Werte ist. So, also das ist die höchste Rate der Mangelernährung in Europa. Und hier habe ich in der Chlorella den höchsten Anteil an Vitamin B12. Das heißt, ich habe mit einem Teelöffel, das sind ungefähr 3 Gramm am Tag, habe ich 120% meines Tagesbedarfs gedeckt, der auch zu 100% bio verfügbar ist, weil er aus 3 Vitamin-B12-Arten, also 3 Kobalamine besteht. 2 kann der Körper direkt aufnehmen, 1 kann er selber umwandeln, was dann zeitversetzt die Aufnahme einfach verbessert. Und jetzt komme ich so ein bisschen dem, was ein bisschen schwieriger dabei ist. Nicht jede Chlorella enthält Vitamin B12, weil Vitamin B12 über die Anbaumethode auch ganz stark beeinflusst wird. Das heißt, die Chlorella, die hier aus Klötze kommt, das ist ein Glasröhrensystem. Da habe ich keinen Staub, keinen Niederschlag, keine Insekten, weil das einfach über dieses, wie so ein Aquarium mit Glasröhrenform, kommt nichts ran. Und es wird mit einer Tiefquelle gearbeitet aus 45 Meter Tiefe, wo eben das Wasser verwendet wird. Das heißt, die Alge wächst in urzeitlichem Wasser, ist also auch keinen Belastungen ausgesetzt und kriegt
Genau.
genau die Nährstoffe, die sie braucht. Und über das Glas werden auch keine Schwermetalle abgelöst. Das habe ich, wenn die Chlorella in Becken wächst, was im Betonbecken in Asien oft gemacht wird, einfach nicht, weil da habe ich, wie beim Pool, kommt alles von außen rein. Zusätzlich habe ich einfach diese hohe Bindungsfreundlichkeit und Freudigkeit der Chlorella, dass sie eben gerne auch Schwermetalle aufnimmt und im Beton sind immer Schwermetalle drin, in unterschiedliche Konzentrationen. Und deswegen macht es hier Sinn zu gucken, wenn man sagt, man möchte sich für eine gute Ernährung entscheiden, eben auch für eine saubere Chlorella zu entscheiden. Gut, deswegen
Danke
habe
für
ich schon wieder
den
ganz weit ausgeholt. Also Chlorella nehme ich in der Früh.
Naja, aber ganz kurz nochmal, weil ich finde es wichtig. Das war nämlich auch eine Frage von mir gewesen, weil wenn ich sage, ich möchte gerne so möglichst umweltverschmutzt meine Ernährung gestalten und ich habe jetzt eine Chlorella und das wissen ja auch schon ganz viele, die halt eben auch alles andere aufnimmt, dann macht es ja keinen Sinn, wenig Sinn. Also, ihr baut selber an.
Genau, das macht mein Mann.
Genau, sehr schön. Also, das ist schon mal der beste Hinweis für unsere Zuschauer. Also, es gibt tatsächlich in Deutschland etwas, was wir nutzen können. So, jetzt. Chlorella war der
Genau.
erste Part. Dann
Und
geht's
auch schon
weiter.
seit 25 Jahren. Das hat damals der Professor Dr. Steinberg ins Leben gerufen. Und es war natürlich mit vielen Hürden bespickt, weil vor 25 Jahren wusste keiner, na, was ist denn das überhaupt und was mache ich damit? Also es gehört auch ganz viel Aufklärungsarbeit dazu. Und genau, also das ist auch ganz wichtig, sagt der Vitamin B12-Gehalt, der hier halt einfach extrem hoch ist und zu 100% bioverfügbar ist, aus der Klötzer-Chlorella und eben auch der Spermidin-Gehalt. Ne? Normalerweise hast du in Weizengras, wie heißt das, Sprossen, hast du 250 bis 500 Milligramm pro Kilogramm Spermidin, was halt schon als extrem hoch galt bisher. Und jetzt haben wir aber in der Chlorella 1000 Milligramm pro Kilogramm Spermidin drin, die wir garantieren. Wir haben sogar auch Analysen mit 2000 Milligramm pro Kilogramm. Also das heißt, hier haben wir nochmal einen Riesensprung, wenn es darum geht, wirklich auch ja, den Spermidingehalt nochmal zu fördern. Weil das ist wichtig, weil wir in jeder Körperzelle ist Spermidin drin. Je jünger wir sind, desto mehr ist in den Zellen drin. Und mit zunehmendem Alter nimmt der Spermidingehalt ab. Das heißt, dann treten so diese ja, nicht mehr so flexiblen Lebensbedingungen ein, dass man einfach merkt, dass man einfach älter wird. Und diesen Prozess kann man eben über spermidinreiche Lebensmittel vermindern, sodass man hier auch gerade, wie gesagt, diese neurodegenerativen Krankheiten, Alzheimer etc., sehr, sehr gut damit ja, auffangen kann.
Vitamin B12, noch mal ganz kurz diesen kleinen Exkurs, ist ja auch in dieser Zeit, wo viele Menschen sich gestresst fühlen, durch die Zeit, in der wir sind, wichtig, ne? Weil der Vitamin B12-Mangel sich ja immer verstärkt. Es ist gerade betroffen davon, deswegen weiß ich das. Genau, also vielleicht, dass wir immer noch mal zu deiner Tagesration vielleicht so diesen kleinen Exkurs machen, in welchem Bereich kann man es einsetzen?
Also B12 ist tatsächlich unabhängig von Ernährungsgewohnheiten, ob das jetzt pflanzlich ist oder mischköstlich, also wenn man alles isst, weil auch hier die Kühe nicht mehr auf der Weide stehen, wodurch dann das Vitamin B12 quasi indirekt wieder in der Kuh drin ist und damit in unserer Nahrungskette wäre. Das heißt, auch Mischköstler haben oft einen B12-Mangel, der aber nicht entdeckt wird, weil die Vitamin B12, wenn man einen Mangel hat, dass einfach diffuse Signale sind wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit, leichte Reizbarkeit, so ein bisschen schusselig, vergesslich. Alles Dinge, wo man dann, wenn man beim Arzt ist, wird gesagt, ja, ist ein bisschen viel Stress, oder? Dann nickt man immer ganz fleißig, weil wir haben
Ja.
ja irgendwie alle. Und dann heißt es ja, mach mal ein bisschen ruhiger. Das heißt, da attestet der Arzt nicht. Wenn ich allerdings sage, ich ernähre mich vegan, um Gottes Willen, dann muss sofort der B12-Gehalt getestet werden. Und deswegen kommt eben dieses Klischee, dass Veganer an Vitamin B12-Mangel nur leiden, was aber nicht stimmt. Und deshalb, wenn man also Vitamin B12 zu sich nimmt, auch in Form eben natürlicher Form, merkt man, dass man einfach eine enorme Verbesserung der Lebensqualität dann auch wieder hat. Vielleicht auch einfach besser wieder schlafen kann, schneller ausgeruht ist, Regenerationsphasen verkürzt werden, das Immunsystem gestärkt wird. Auch das ganz
Sport,
wichtig.
ne?
Allergien zum Beispiel, weil das Immunsystem besser funktioniert, Allergien nicht mehr so stark auftreten. Also auch hier einfach eine Verbesserung der Lebensqualität.
Genau. Regeneration, das Thema Sport, da sind wir wieder bei deiner Vita. Genau. Also immer den Bezug auch so ein bisschen, das ist ganz wichtig. Und bevor wir jetzt weitergehen in deinen Tagesablauf, ganz kurz nochmal, weil ich finde, du hast das vorhin schon ganz, ganz deutlich gesagt. Chlorophyll. Ne? Chlorophyll. Wir haben ja das Thema gesund und glücklich. Was hat denn das Thema Chlorophyll mit Glück zu tun? Da gibt es ja auch wissenschaftliche, da gibt es ja sogar einen Nobelpreis für, was da so in unserem Körper, in den Zellen passiert. Vielleicht machen wir diesen kleinen Exkurs auch noch schnell.
Genau, also Chlorophyll ist ja eigentlich das sprühende Leben. Ja, Chlorophyll ist was, wenn wir das zu uns nehmen, sind wir einfach viel ausgeglichener, viel entspannter und haben auch einfach wieder mehr Freude am Leben. Das heißt, Chlorophyll hilft auch in Kombination mit dem Eisen bei der Blutbildung und einfach uns ein bisschen vor Kraft strotzen zu lassen. Auch je mehr Chlorophyll wir zu uns nehmen in der Ernährung, desto besser ist das. Und desto glücklicher sind wir dann im Endeffekt auch. Ja, weil wir einfach viel, viel ausgeglichener sind in allem, was wir tun.
In dieser Zeit sehr wichtig, glaube ich. Ja, genau, sehr schön. So, jetzt hast du ja noch ein bisschen längeren Tag. Also, das erste ist Chlorell.
Genau, dann nehme ich Omega-3 aus der, aus Algen. Das Omega-3-Öl nehme ich noch in der Früh, bevor ich das Haus verlasse, und das Astaxanthin. Und wenn ich dann irgendwann zum Frühstück komme, mache ich da die Calcium-Alge mit rein. Das heißt, ich habe meine Mineralien noch ausgeglichen und ein bisschen Jod zu mir genommen. Wenn der Tag dann weitergeht, gucke ich, dass ich die Makroalgen entweder ins Mittag- oder ins Abendessen mit integriere. Also immer ein bisschen. Es kann auch sein, dass ich einfach ein paar Flocken nehme, die mit drüber streue. Oder wenn ich Reis oder Kartoffeln oder irgendwas koche, kann ich die Kombo-Algen mit reinwerfen. Das heißt, auch da habe ich dann das Jod mit drin. Oder wenn ich Avocado nehme, dann streue ich da die Dulse ganz gern drüber, weil die halt so ein bisschen rauchig schmeckt. Also ich baue es einfach immer irgendwie ganz normal mit ein. Also das, worauf ich Lust habe. Vielleicht testet man erstmal mit einer oder zwei Algen und schaut dann, wie sich das eben auch geschmacklich bei einem dann selber gut etabliert. Genau, und zum Abendessen gucke ich dann halt, ach so, nee, zum Nachmittag nehme ich dann die Spirulina noch. Das heißt, die Spirulina und die Chlorella ist, na, die fallen beide unter die Mikroalgen. Deswegen werden sie gerne über einen Kamm geschoren. Das ist aber schwierig, weil die zwar Mikroalgen sind. Die Chlorella ist eine Grünalge. Oh. Und die Spirulina ist eine Blaugrünalge. Das heißt, die Chlorella ist eine echte Pflanze. Die Spirulina ist ein echtes Bakterium. Das heißt, wir sind näher mit einem Gänseblümchen und mit einem Champignon verwandt als die beiden miteinander. Die haben zwar oftmals gleiche Eigenschaften oder welche, die sich überschneiden, aber eben auch ganz viele unterschiedliche Inhaltsstoffe. Also die Spirulina hat zum Beispiel auch das Fykocyanin drin. Also es ist so ein Spirulina-Blau, was auch oft in Süßigkeiten mittlerweile drin ist, weil dieses synthetische Blau ausgetauscht wurde. Und hier hat man Aufmerksamkeitsdefizite zum Beispiel bei Kindern gehabt, was man deklarieren musste und, und. Und mit dem Spirulina-Blau hat man das eben nicht, weil das was ganz Natürliches ist. Jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Dann habe ich drin, in der Spirulina ist am Proteingehalt auch sehr hoch, also noch einen Ticken höher als bei der Chlorella, wodurch das natürlich gerade bei Sportlern beliebt ist, was aber auch eine Leistungssteigerung zur Folge hat. Das heißt, es wird auch gerne im Leistungssport verwendet, nicht nur beim Mensch, sondern auch bei Tieren, wodurch dann auch die Regenerationsfähigkeit wieder verkürzt wird und die sportliche Leistung verbessert wird. Kann dann,
Das heißt also, bei
ja.
aktiven Tieren, bei Hunden, die einen großen Bewegungsdrang haben, machen ja viele Hundebesitzer ja auch, dass diese Spirulina übers Futter machen. Ne? Also das ist auch möglich.
Genau, also mein Hund bekommt es zum Beispiel auch. Das ist ein großer Kerl, aber auch im Bereich Leistungssport bei Pferden wird es halt auch sehr, sehr gerne verwendet. Oder generell, ne, wo einfach Tiere auch mit im Leistungssport eingesetzt werden. Wir haben aber auch ein Kinderhilfsprojekt in Kolumbien, was mein Mann und ich schon seit knapp 8 Jahren jetzt unterstützen, wo es darum geht, mangelernährte Kinder mithilfe von der Spirulina-Mikroalge zu versorgen. Und zwar kriegen die, also die Mikroalgenfarmen werden dezentriert, low-tech und low-cost aufgebaut. Und die Kinder bekommen dann da 1 bis 3 Gramm Spirulina pro Tag, in Abhängigkeit vom Körpergewicht. Die gehen mit mittleren bis schweren Mangelernährungserscheinungen in das Programm rein. Und nach 4 bis 6 Wochen hat man wirklich massive Verbesserungen. Das heißt, die Haut ist nicht mehr so fahl. Die sind viel aufnahmefähiger, nehmen wieder mehr teil am Leben. Manchmal haben die auch, dass dieses Schielen ist oder diese körperliche Rückentwicklung. Also wir hatten einen Jungen, der war 7, der sah aus wie 4. Und das macht in dem Alter enorm viel aus. Das heißt, man hat hier einfach eine viel, viel Verbesserung. Und nach 3 Monaten, die das Programm dauert, waren die Mangelernährungserscheinungen in den meisten Fällen komplett weg oder signifikant verbessert. Und solche Projekte gibt es nicht nur in Kolumbien, sondern eben auch weltweit mit immer den gleich guten Erfolgen. Ja? Nun fragt man sich, warum wird das denn nicht überall gemacht? Ja, also wenn es nach mir geht, wird jedes Kind morgens Chlorella, mittags Spirulina bekommen und zwischendurch noch irgendwas an Makroalge wegen Jod. So, dann hätten wir ganz viele gesundheitliche Belastungen eben nicht. Und jetzt waren wir vor ein paar Jahren in Nizza auf einem Algenkongress international. Da haben dann Pamela und Javi, die haben das Projekt in Kolumbien, haben selber auch 4 Kinder, das vorgestellt. Auch ganz toll. Also die machen dann so mit Superman-Capes, also wie so Spirulina. Und dann kleben sie ihre Aufkleber dort rein als Belohnung für jeden Tag, die das genommen haben. Und am Ende kriegen sie dann, wenn die Karte voll ist, diesen Umhang. Also wirklich richtig schön, auch kindgerecht gemacht. Es sind mittlerweile nicht mehr nur 1 Dutzend Kinder, sondern um die 3000 Personen auch, die in dem Projekt schon drin sind. Und das ist aber eine Nichtregierungsorganisation, die aber von der Regierung auch ein bisschen mit unterstützt wird jetzt, weil das so als Vorzeigemodell genutzt wird. Also wir waren dann auf diesem Kongress in Nizza, auf dem Algenkongress, und die haben das mit viel, viel Herzblut auch vorgetragen. Und hier war es dann so, dass die Professoren auch dann nachher gefragt haben, ja, das ist ein tolles Projekt, ohne Frage, aber gibt es da eine Doppelblindstudie zu? Ja, nee, gibt es nicht, weil wenn man der Hälfte der Kinder Placebo gibt und der Hälfte die Spirulina, dann stirbt einfach mal eben die Hälfte der Kinder, weil die gar keine Zeit haben. Und deswegen gibt es das halt nicht. So, es ist aber ein Totschlagkriterium schon mal in der Wissenschaft. Egal wie gut die Erfolge sind, weil es keine Referenzgruppe gibt. Das zweite war dann, ja, Spirulina gut und schön, aber wir könnten doch auch, habt ihr schon mal versucht, das mit Eiern und Milch und Fleisch zu lösen? Nein, auch das funktioniert nicht, weil erstens essen die oftmals meistens wirklich nur Hüsebrei mit so ein bisschen Wasser über den ganzen Tag, auch nur wirklich wenig. Das heißt, die haben gar nicht die Möglichkeit, die haben keine Kühlung, die haben keine Tiere und bis zum nächsten Dorf oder bis zum nächsten Haus sind es manchmal über 3 Tage Fußmarsch. Also nein, die Möglichkeit gibt es nicht. Das heißt, wir in unserer Welt haben oftmals ganz arge Verständnisschwierigkeiten für uns sehr leicht lösbare Probleme. Aber vor Ort stellt man fest, dass das einfach wirklich schwierig, also ganz schwierig ist und überhaupt nicht praktikabel ist, was dort für uns ganz leicht erscheint. Ja, wenn die Pamela dann sagt, wenn wir also wissen, dass dann ein Säugling oder ein Kleinkind ein Defizit hat, dann können wir nicht einfach zur Mutter gehen und sagen, so, dein Kind kriegt das jetzt, sondern wir müssen gucken, die Psychologie verstehen, wer ist für die Familie jetzt am wichtigsten, weil sonst kommt das nie bei dem Kind an. Das heißt, der Vater, die Mutter und dann vom ältesten Geschwisterteil bis runter. Das heißt, man muss alle in dieses Programm involvieren, weil sonst kriegt das das Jüngste nicht, weil wenn das stirbt, ist es für die Familie nicht überlebensrelevant. Ja, das heißt, wenn der Vater stirbt, dann merkt die Familie das. Und das heißt, man muss da ganz anders wieder umdenken, um zu gucken, wie erreicht man die Leute.
Ja, weißt du, das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Und da bin ich jetzt wieder bei unserem Kongressthema. Gesund und glücklich ist nicht nur einfach, ich esse jetzt etwas bewusster, sondern dahinter hängt die ganze soziale, psychologische, Ebene, die energetischen Ebenen, all diese Themen gehören zusammen. Dazu hast du dir ja, sag ich mal, ein Konzept kreiert, dass man das auch lernen kann, weil man merkt ja schon in unserem Interview, es ist unfassbar tiefgehend. Ja, das ist nicht einfach nur, ich esse jetzt irgendwie eine Alge, sondern wie kann ich mein gesamtes soziales System auch wieder aufbauen? Und ich merke das ja selber gerade, was, also ich glaube, ich bin schon ziemlich gut informiert, aber ich merke immer noch, wir sind wirklich absolute Analphabeten, was unsere Natur angeht. Und da sind wir bei einem nächsten wichtigen Thema, das Thema Bio. Ja, das ist ja auch so eine plakative, ja, es ist halt eine Marke, der wird da drauf geklebt. Aber was da wirklich hintersteckt, welche Unterschiede, vielleicht nimmst du uns da auch noch mal mit. Was betrifft, irgendwie betrifft es euch? Das ist natürlich noch mal ganz
Okay,
wichtig.
genau. Also Bio ist ja mittlerweile, also es wird immer so in einem Atemzug Bioqualität. So, zack, ein Wort. Aber das ist es gar nicht. Also ich war da maßlos enttäuscht und sicherlich, also ich habe auch viele Bioprodukte. Bio macht für viele Produkte auch Sinn. Aber auch hier muss man wieder ein bisschen differenziert schauen, eben nicht für alle. Also nicht pauschal, Bio ist immer besser als konventionell. Das heißt, bei mir war immer der Anspruch, dass ich sage, ich möchte die bestmöglichen Produkte haben in der bestmöglichen Qualität. Dann darf es auch gerne Bio sein. Nun ist es so, dass dass in der im Mikroalgenanbau in der Aquakultur oft, also früher die Bio-Verordnung nicht gegriffen hat. Das heißt, private Bio-Zertifizierer haben dann eben auch Chlorella und Spirulina zertifiziert. Zum Beispiel, das ist in Naturland oder so, stand dann drauf. Mittlerweile ist es seit ein paar Jahren in der Bio-Verordnung mit drinne. Aber die haben nur das, was Naturland gemacht hat, übertragen. Das heißt, die haben eigentlich den Grundgedanken von der Landwirtschaft genommen. Und die Landwirtschaft funktioniert ja ganz anders als die Aquakultur. Das heißt, wenn ich jetzt die Chlorella nehme, die im Glasrührensystem wächst, dann darf ich hier Guano, Pinguino, fermentierte Pflanzenreste, Knochenmehle und Bioindustrieabwässer nehmen, wenn es Bio sein soll. Heißt aber auch, Fazit, unterm Strich, habe ich immer eine schlechtere Qualität, als wenn ich es gut in konventionell mache. Weil wenn ich auf dem Feld diese Dünger aufbringe, dann habe ich den Vorteil, es soll ja möglichst nicht wasserlöslich sein, damit es lange an der Oberfläche bleibt und nicht so ins Grundwasser geht. Bei der Aquakultur muss es aber wasserlöslich sein, damit die Alge das aufnehmen kann. Weil sonst habe ich wie so eine Art Güllewasser da drin. Das heißt, zum Ersten hemme ich die Alge in ihrer Photosyntheseaktivität, weil die einfach nicht genug Sonnenlicht oder nicht so viel Sonnenlicht bekommt. Zum anderen habe ich die Problematik, dass wenn ich eine Kartoffel vom Feld hole und die schüttel und abwasche, kann ich die essen. Wenn ich die Alge ernte, das heißt, ich gebe das über eine Zentrifuge, dann schleudere ich das, dann habe ich wie so eine Art Spinatbrei, also bei den Mikroalgen. Und das trockne ich dann. Und alles, was an Feststoff da drin ist, bleibt drin. Ich habe jetzt zwei komplett unterschiedliche Herangehensweisen. Und deshalb trifft bei den Mikroalgen, also bei Chlorella und Spirulina, trifft halt zu, dass man das aktuell mit den aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen für Bio auch in Bio nie so gut hinkriegt und bei weitem nicht so gut hinkriegt wie in konventionell.
Ja, und auch da nochmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Aufklärung. Weil auch, wir haben ja am Anfang ja auch schon darüber gesprochen, dass wir denken ganz oft in Schachteln, in Halbfässern. Aquakultur kennt man aus, ich sage jetzt mal, Krabbenanbau, all diese Geschichten, das hat alles einen schlechten Ruf, aber es ist halt nie plakativ, schablonenartig gleichzusetzen mit vielen Dingen. Deswegen, also danke auch an der Stelle mal für diese wichtige Info, dass wir uns wirklich mal öffnen dürfen, ne? Wieder für Wissen, für Nachforschen, auch selbst mal in die Verantwortung zu gehen und sich nicht darauf zu verlassen, was uns gesagt wird, das ist Bio und es ist gut für dich. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dafür hast du ja, sag ich mal, also A, natürlich auch dein Unternehmen gegründet, aber auf der anderen Seite gibst du dein Wissen ja auch weiter. Vielleicht nimmst du uns ein bisschen auf die
Genau, also neben den Büchern, die ich ja dazu
Reise
geschrieben habe und Publikationen, habe ich auch Vorträge, Workshops, Kochkurse, Firmen-Events, wo ich dann einfach auch mal live mitnehme, weil wenn man probiert hat, dass es super gut schmeckt, dann hat man da auch einen ganz anderen Zugang zu. Und das haben wir jetzt kombiniert, und zwar Jörg Ullmann, also mein Mann, Oliver Skoluda und ich. Wir haben zusammen mit der IHK Magdeburg den ersten Algensommelier der Welt, der zudem dann auch IHK-zertifiziert ist, ins Leben gerufen. Weil wir gesagt haben, es gibt halt ein Bier, einen Wein, einen Kaffee, sonst was auch immer, Sommelier. Aber das Thema Alge, es ist einfach so komplex und auch für die Gastronomie, für die Gemeinschaftsverpflegung. Weil wenn ich mir anschaue, was in Altenheimen oder in Kindertagesstätten serviert wird, da wird es einem Angst und Bange. Ja? Wenn das Kind dann zu Hause auch nichts Gescheites bekommt, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass das alles auch nicht gesundheitsförderlich ist. Und dass wir einfach so viel ADS, ADHS und so weiter halt, dass das alles auftaucht, weil Ernährung halt ein Schlüssel auch zur Gesundheit ist. Und hier haben wir halt gesagt, wir nehmen Produktentwickler. Wir hatten sogar jetzt eine von der EU, die im Bereich Meeresforschung dort auch tätig ist, mit drinne. Wir hatten aus Österreich, aus Belgien und aus Deutschland Teilnehmer, sodass das Ganze stattgefunden hat. Ganz, ganz unterschiedliche Couleur an Wissen und ja, Hintergrund eben auch zusammengekommen ist. Und das ist richtig großartig, weil wir, also mein Mann und ich, auch in der EU-Arbeitsgruppe sind. Also Das heißt, die EU hat jetzt die Wichtigkeit von Alge nochmal gestärkt und eine eigene Arbeitsgruppe gemacht. Man muss dazu wissen, dass jetzt nicht in einem halben Jahr ein Ergebnis zu erwarten ist. Dafür mahlen die demokratischen Mühlen zu langsam. Aber es ist zumindest erstmal in die Wege geleitet worden. Das heißt, es gibt dieses EU for Algae, weil Europa größter Importeur von Algen ist. Aber halt alles sehr kleinteilig ist. Das heißt, man hat erstmal geguckt, was gibt es hier überhaupt für Aktivitäten im Bereich Alge. Und das spielt sich halt in kleinen Firmen ab, die halt ja einfach auch noch teilweise sehr hohe Kosten haben, Entwicklungsarbeit, Forschungsarbeit noch nebenbei machen müssen, weil einfach vieles nicht wie bei der Landwirtschaft schon wirklich getaktet ist. Ja, das heißt, man muss zum Beispiel, wir hatten jetzt eine aus Norwegen, die hat letztes Jahr leider Insolvenz anmelden müssen, aber die musste den Anbau komplett selber erarbeiten, die musste ihr Saatgut selber besorgen, irgendwie gucken, die besten Möglichkeiten der Weiterverarbeitung, der Ernte, der Trocknung, das Marketing nebenbei noch. Also das heißt, man hat nicht nur ein Start-up, was da irgendwie ist, sondern man hat gefühlt fünf komplett eigenständige Bereiche, die sich aber aufgrund der Größe der Firma meistens in einer Person abspielen.
Und da möchte ich ganz kurz, um unsere Zuschauer mit abzuholen. Deswegen nennt man dich ja auch Algenpionierin, weil man merkt ja, mit was für einer Leidenschaft du das machst, um diese Aufklärung zu machen. Ja, dass wir auch diese, sag ich mal, eigentlich ganz, 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 ganz alte Lebensform, ja, weil, wie du schon so schön gesagt hast, ne, wir kommen aus dem Meer, ja, das hat ja einen ganz, ganz großen Bezug zu uns auch. Und das ist so weit weggeraten in unserem Wissen, in unserem Bewusstsein. Und deswegen ist es so wichtig. Ich möchte jetzt einfach ein bisschen unsere Zuschauer auffordern, sich wirklich mit dir, mit deinem Wissen zu beschäftigen, um auch, sag ich mal, euch als Branche auch zu unterstützen, weil das ist, wie du es auch so schön gesagt hast, ne, wir müssen einfach jetzt nach Alternativen suchen. Wir sind in der Zeit des Wandels, wir sind in der Zeit des Klimas. Das ist ein Thema für uns. Wir dürfen uns damit beschäftigen. Was gibt es für andere Möglichkeiten? Und da bist du, sag ich mal, glaube ich, ganz prädestiniert, uns hier mitzunehmen. Und ich würde an dieser Stelle, liebe Kirsten, würde ich gerne nochmal auch dein Angebot den Zuschauern vermitteln. Was hast du für Möglichkeiten? Was können wir bei dir, sagen wir auch natürlich über unseren Telegram-Kanal, aber auch durch all die Verlinkungen unter dem Video, was können wir von dir, sag ich mal, bekommen, damit wir uns damit beschäftigen? Ja, und deine Botschaft auch nochmal in die Welt, weil ich finde, es ist so wichtig, was du da tust.
Also, was kann man bekommen? Man kann natürlich die Algen bekommen. Das heißt einfach die Produkte, die man dann bei sich zu Hause verwenden kann. Auf der anderen Seite aber auch die Bücher, wo man dann nochmal gezielt nachlesen kann. Rezepte dazu auch. Man kann Kochkurse bei mir buchen. Man kann den Algensommelier machen. Man kann mich aber auch für Firmenevents, ja, Vorträge, Gesundheitstagungen etc. buchen. Das heißt, diese ganze Bandbreite, die dazugehört, um das Thema einfach auch in die Welt hinauszutragen und erlebbar zu machen. Und das ist auch das so komplex, das auch immer jetzt sich heute angehört hat. Das ist es natürlich, ja, auf der einen Seite. Aber wenn ich jetzt, also ich muss halt erstmal anfangen. Das heißt, wichtig ist, dass die Neugierde erstmal geweckt ist und dass man dann sagt, Mensch, das, was die Kirstin da erzählt hat, das klang jetzt spannend. Ich muss mir nicht alles behalten haben, aber ich fange erstmal an. Und dann stellt man fest, eben, dass es für einen selber halt was Gutes bedeutet, dass man vielleicht ganz anderen Genuss, ganz andere kulinarische Facetten rauskitzelt, dass man dann den Nährstoffbedarf viel besser auch decken kann, sich besser fühlt, glücklicher ist im Alltag, zufriedener ist und nicht immer das Gefühl hat, man muss auf irgendwas verzichten. Das ist in unserer Gesellschaft nämlich auch so verbreitet, dass man immer denkt, man müsste hinterher jagen und man ist nie da und man verpasst so viel. Das tut man nicht, ja? Dann erlebt man den Moment nicht, sondern dass man einfach mal sagt, uns geht es hier verdammt gut. Wir haben die Möglichkeiten, die wirklich wenige Menschen in ihrem Leben auf der Welt verglichen haben. Das heißt, wir nehmen das jetzt erstmal, sind dankbar für das, was wir überhaupt haben und können dann kleine Dinge so peu à peu einfach ändern. Aber nicht mit der Brechstange, sondern einfach auch so mit so ein bisschen Selbstliebe, sich selber mitnehmen, gute Gewohnheiten erstmal auch etablieren. Ja, weil nur wenn sie, also es ist nicht für jeden gleich. Für mich muss es nicht das Gleiche sein wie für dich oder für irgendwen anders, sondern jeder mag andere Sachen gerne und schaut und kann da erstmal auch dann einsteigen und gucken. Aber wichtig, was du sagtest, diese Verantwortung für sich selber übernehmen. Also, dass man sagt, okay, je weniger Zutaten da drin sind, und wenn ich die Zutaten auch noch aussprechen kann, großartig, in meinen Lebensmitteln, desto besser ist es eigentlich. Und dann kann ich ganz, ganz viele gute Sachen bei mir auch mit reinbringen.
Ja, und du hast uns ja auch auf deine Reise mitgenommen, auf deine Tagesreise. Es ist ja auch so einfach. Ja, also viele haben ja auch da dieses Gefühl, Essen, gesundes Essen ist kompliziert. Man steht stundenlang. Das muss es ja nicht. Wir haben ja zum Glück die neuen Technologien, dass es schnell und leicht sein kann. Und ich glaube, schöner kann man das nicht darstellen, weil wie du es heute gemacht hast. Und an der Stelle möchte ich mich bei dir bedanken für dieses unfassbar, wirklich tiefgründige Interview und mit so einer Leichtigkeit und mit so einer Freude. Ganz, ganz herzlichen Dank wirklich für diese tolle Botschaft auch. Ganz lieben Dank, Esther.
Genau, eine Message habe ich noch. Und zwar, wenn man gar nicht mehr weiter weiß, atmet einfach mal ganz tief ein. Und dann stellt man fest oder erinnert man sich dran, jedes zweite Sauerstoffmolekül stammt aus der Photosyntheseaktivität einer Alge. Das heißt, ohne Algen gäbe es uns nicht.
Genau. Das ist genau das, worum es geht. Und liebe Zuschauer, nochmal ganz herzlichen Dank, dass ihr bis hierhin auch dabei wart. Und schaut auf die Seite, guckt in die ganzen Tipps, die sie gibt. Das Rezeptebuch bekommt der Zuschauer von dir, wenn das möchte. Ja, und zu schauen, wie einfach das im Alltag integriert werden kann. Ich danke dir von Herzen. Ganz, ganz, ganz viele wunderbare, lichtvolle Momente in deinem Leben, in eurem Leben und natürlich auch ganz viel Forschung, was man noch alles machen kann. Herzlichen Dank.
Dankeschön.